herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Kai Hoffmann vom Open Studio aus Düsseldorf. Es geht nicht um Kundenprojekte, sondern um sogenannte freie Projekte. Was das ist, erklärt er uns gleich. Viel Spaß! Zu unserer heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich Kai Hoffmann aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und hallo.
Kai, du bist Creative Director des Open Studio in Düsseldorf und du hast auch was mit Grafik, mit Werbung und mit anderen Dingen zu tun. Darüber reden wir später, aber zunächst beginnen wir über etwas völlig anderes zu sprechen. Du hast nämlich ein freies Projekt gemacht, zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und Designern. Und das habe ich hier auch in der Hand. Und das ist nicht nur jetzt grafisch schön anzugucken, sondern es ist hauptsächlich zu hören. Es ist nämlich, es handelt sich um zwei wunderbare Vinylplatten als Album und es nennt sich Industrial. Und mit zusammen produziert mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee und was habt ihr damit gemacht? Wie seid ihr zusammengekommen und wie seid ihr dann letztendlich vorgegangen und was war dein Part daran?
Ja, also Industrial ist nicht originär ein freies Projekt von uns, sondern tatsächlich sind wir auch so ein bisschen von der Seite reingekommen. Ursprünglich gab es ein Kernteam, bestehend aus Sabine Fleischer, Carsten Siebert und Marco Salch. Und da kam so ein bisschen die Idee auf, eben lokale Musikerinnen, Musiker und Bands oder Acts mit der Industrie aus Düsseldorf zusammenzubringen. Und das kam originär ein wenig auch vor dem Hintergrund der musikalischen Geschichte hier in Düsseldorf. Denn jeder kennt Kraftwerk und die Toten Hosen und der Ratinger Hof und Punk sind hier immer großes Thema. Aber es gibt hier eben auch diverse Wurzeln der Industrial-Musik, die hier schon sehr früh im Rahmen dieser Entwicklung stattgefunden hat. Und ja, die Idee war eben, Musikerinnen, Musiker und Bands und eben Industrie zusammenzubringen und die Leute wurden eingeladen, in die Industriehallen zu gehen und sich dort inspirieren zu lassen. Und die grundsätzliche Idee war eben, dass daraus neue Tracks entstehen. Und es gab im Grunde kein Briefing in die Richtung, dass man da jetzt unbedingt was aufnehmen soll oder mit Samples arbeitet oder so, was Industrial-Musik originär ja auszeichnet, sondern die Idee war einfach, man geht in die Unternehmen und kann sich vor Ort inspirieren lassen. Ob das Ergebnis dann ein Text ist oder eine Melodie oder eine Atmosphäre, die man versucht wiederzuspiegeln, war wirklich eigentlich freigestellt. Letztlich war es natürlich so, dass alle Acts das so toll waren und alle Aufnahmegeräte mitgenommen haben und letztlich auch in jedem vertretenen Stück zumindest kleine Schnipsel von Soundaufnahmen vorhanden sind. Und ja, wie ich gerade schon erzählt habe, wir sind so ein bisschen von der Seite reingekommen. Bei uns landete ursprünglich die Anfrage, das Logo für das Projekt zu entwickeln erstmal, um damit so ein bisschen rumzugehen, das den Unternehmen vorzustellen, den Musikern vorzustellen und eben Leute dafür zu gewinnen. Und daraus hat sich dann wirklich in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit ergeben und witzigerweise sogar, weil wir auch immer schon mit Musik zu tun hatten und mit musikalischen Partnern zusammengearbeitet haben und in diese Richtung auch schon experimentell gearbeitet hatten, dass wir dann eben tatsächlich auch musikalisch auf dem Album vertreten sind mit einem Track. Und ja, wie gesagt, also das Schöne ist, dass wir das, was wir mit dem Open Studio machen, grundsätzlich da sehr gut einbringen konnten. Also wir entwickeln Kreativkonzepte und visuelle Kommunikation. Und genau das waren so ein bisschen die Punkte, die wir da sehr schön einbringen konnten, was jetzt die Platte und was das Ganze drumherum, die Kommunikation und den Auftritt angeht.
War denn von Anfang an schon klar, dass das eine Platte wird, ein Album, wie viele Tracks dabei rauskommen sollen? War das sozusagen schon das Ziel, darauf hinzuarbeiten?
Ja. Also diese Vinyl-Idee stand ganz klar im Raum. Also es war auch immer klar, es ist eine limitierte Auflage, es ist kein Massenprodukt und es war schon immer klar, dass es so ein bisschen in so eine Objektrichtung auch gehen sollte und dass am Ende was Wertiges bei rumkommt. Und bei uns war eben ganz klar die Aufgabe, ja, es soll eine Vinyl werden und was sich auf dem Weg ergibt, da sind wir erstmal offen. Aber Aufgabenstellung war ganz klar, dass erstmal es um Version 1 sozusagen geht. Und da war die Vorstellung halt schon immer zu sagen, es geht um ein Objekt. Es geht auch darum, wie man eben diese einzigartige Musik dann auch rezipiert im Ende.
Genau, was war denn dann konkret dein Teil? Also wann bist du in diese Sampling-Produktion eingestiegen? Letztendlich kann man es ja auch nicht Produktion nennen. Das ist ja eigentlich mehr so ein Entdecken. Also so wie wenn man Kreativen sagt, geh doch mal mit offenen Augen durch die Welt, am besten neugierig. Und dann guckst du mal und dann siehst du schon was. Und wenn du etwas wieder siehst oder wieder erkennst, dann ist das irgendwie interessant und dann beschäftigst du dich damit. Und irgendwie wäre das ja andersrum. Man geht eher mit offenen Ohren sozusagen durch die Welt. Und wo seid ihr hingegangen und was habt ihr konkret gemacht?
Ja, also du meinst, an welchem Punkt wir auch musikalisch reingekommen sind. Also witzigerweise war es so, dass ich vor einigen Jahren mit meinem musikalischen Partner auf der Platte Rolf Meier-Bode schon ein ähnliches Experiment gestartet hatten. Da waren wir tatsächlich auf einem befreundeten Musikfestival unterwegs und haben da schon Snippets aufgenommen mit so einem portablen Handgerät und haben daraus tatsächlich mal probeweise so einen Track gebaut, um zu schauen, ist das eine Arbeitsweise, die vielleicht irgendwas in sich trägt, weil wir interessant fanden, ein Event und einen Ort irgendwie zusammenzubringen. Und ja, in dem Prozess kam eben dieses Projekt als Referenz nochmal auf und wir wurden dann eben zusammen offiziell eingeladen, auch einen Track für dieses Album zu machen, für das Industrial-Album. Und hatten dann das große Glück, dass uns der Flughafen Düsseldorf zugelost wurde, was natürlich wirklich ein Traum ist. Und ich glaube, wir haben grundsätzlich mit der gestalterischen Arbeit und so im Sommer oder im Frühjahr sogar 2022 angefangen und der inhaltlichen Arbeit an dem Ganzen. Und im Sommer sind wir dann, glaube ich, zu den Aufnahmen tatsächlich in den Flughafen gegangen. Und das war insgesamt auch schon ganz aufregend, weil es war halt auch ein großes Sicherheitskonzept dahinter, weil es auch der Flughafen natürlich ist, ne? Also wir mussten uns offiziell anmelden, sind dann da angedackelt und durften dann aber natürlich auch in ganz viele Bereiche, in die man sonst nicht kommt. Und das war für uns das Interessante. Also wenn man an Flughafen denkt, dann hat man natürlich sofort die Flugzeugmotoren und so im Kopf. Und das wollten wir aber eigentlich so gar nicht verfolgen, sondern uns haben eigentlich, also A hat uns so ein Weg interessiert, den Mensch und vielleicht auch Objekt in Form von Koffer oder Gepäckband oder so, also Wege, die es im Flughafen so gibt und die beschritten werden, Bereiche, die es gibt, das hat uns wirklich interessiert. Und Rolf ist dann jemand, der dann auch da so sehr ins Detail absteigt und uns reichlich mit Equipment ausgestattet hat. Also wir sind, glaube ich, mit 4 bis 5 unterschiedlichen Mikrofonen und 2 Aufnahmegeräten dahin und haben unabhängig voneinander wirklich aufgenommen und hatten dann am Ende 3 Stunden Rohmaterial, mit dem wir gearbeitet haben. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten als Studio gerne sehr konzeptionell und das ist was, was ich in der Zusammenarbeit mit Rolf auch immer gerne einbringe, wenn wir musikalisch was machen, dass man eine Idee hat, die man stringent weiterverfolgen kann, weil sich dann viele Sachen, das ist unsere Erfahrung zumindest, in der Arbeitsweise ergeben und das ganze Ding ein bisschen kohärenter wird und vielleicht auch ein bisschen sinniger und man hat ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Und unser Angang war eben, dass wir sagen, wir nehmen alles auf, was wir kriegen können, sortieren das dann ein bisschen, bearbeiten das ein bisschen und haben uns dann zur Aufgabe gemacht, tatsächlich, dass wir gesagt haben, der Track, den wir machen, der soll wirklich zu 100% aus Soundmaterial bestehen, den wir da vor Ort aufgenommen haben. Was nicht heißt, dass das Material unbedingt erkennbar ist. Wir haben vieles dann sehr, sehr hart gefiltert, wir haben vieles ganz, ganz extrem verändert und so, und es sind auch ganz andere Sounds bei Runden gekommen. Aber wir fanden es eben interessant zu sagen, unser Handwerksköfferchen sind eben einfach nur die Aufnahmen, die wir da vor Ort gemacht haben und damit starten wir. Und da haben alle Künstler ganz unterschiedlich halt auch mitgearbeitet. Und auch um das nochmal ganz klar zu sagen, diese Industrial-Geschichte von Düsseldorf war zwar so ein bisschen der Startpunkt, aber es war auch immer klar, dass dieses Projekt nicht unbedingt nach hinten gewandt sein soll, sondern sich auch aufs Jetzt bezieht und vielleicht auch ein bisschen nach vorne schaut. Und das heißt eben auch, dass das Ganze sehr genreoffen ist. Also es geht hier nicht um Industrial-Musik, sondern wir haben wirklich von Piano, Hip-Hop, Ambient, wir haben ein sehr techno-orientiertes Stück gemacht, bis hin zu so Neopop und so, ist wirklich durch die Bank am Ende alles dabei. Also es haben 15 Künstler mitgemacht, gemacht und es waren 8 Unternehmen, in die wir durften, Industrieunternehmen. Und ja, die Idee war eben immer auch, die Musiklandschaft von Düsseldorf ein Stück weit abzubilden. Und unter den Künstlern waren sowohl richtig etablierte Künstler, wie tatsächlich die Krupps, die eben für diese damaligen Industrial-Zweig hier in Düsseldorf standen. Also die waren meines Wissens nach so welche der ersten, die in Deutschland und eben dann hier von Düsseldorf aus in dieser Industrial-Musikrichtung mit Sampling und mit auf Stahl rumhauen und so gearbeitet haben. Die waren tatsächlich selbst mit dabei. Dann über Pyrolator Kurt Dahlke, der in Düsseldorf, der das Atatak-Label mitgegründet hat, was für ganz Deutschland einen ganz tollen musikalischen Einfluss hat. Also wirklich so etablierte Größen. Dann war Solist dabei. Thomas Kleiner, das ist der Drummer von Kreidler. Tom Blankenberg, der sehr eben Pianomusik macht. Und dann eben auch so ganz junge Künstlerin Soraya, die, glaube ich, zu der Zeit 16 war und ja, da eben so Neo-Soul-mäßig gearbeitet hat. Und auch ganz, ganz neue Künstler, die bisher noch gar nichts veröffentlicht haben. Ne? Und das war natürlich auch schön zu sehen, dass deren erste Veröffentlichung dann eben eine limitierte Vinyl war. Irgendwie. Das war, glaube ich, da auch für viele schon was Besonderes und so. Und das war sehr schön, das alles irgendwo zu begleiten.
Super, ich glaube, bevor wir uns noch über die Produktion oder auch die freien Projekte an sich noch weiter unterhalten, sind wir natürlich jetzt alle, glaube ich, auch gespannt, wie klingt denn das eigentlich, wenn man Ton aufnimmt? Ich meine, klar, jeder weiß, dass man ein Geräusch aufnehmen kann, aber was kann man dann damit machen? Weil ich glaube, es ist ja, wie du schon eingangs gesagt hast, auch eine von der Musikrichtung eine völlig andere Stilart, damit zu arbeiten. Im Hip-Hop wurde viel mit Samples gearbeitet, auch Samples von bestehenden Alben. Also da wurden einfach auf dem Flohmarkt irgendwelche Platten eingekauft, in großen Stapel als Stack und als Personal Stack sozusagen mitgenommen und dann durchgehört, bis man dann irgendwo ein kleines Stückchen hatte, daraus einen Loop machen konnte und sagen konnte, das ist mein Loop. Und damit war der aber auch verbrannt für alle anderen Künstlerinnen und Künstler. In der elektronischen Musik dagegen ist ja die Klangerzeugung auch ein interessanter Punkt, der jetzt gar nicht bei euch so im Fokus stand, sondern ihr habt euch ja mit den bestehenden Tönen beschäftigt. Letzten Endes ist ja dann aber die Produktion durchaus sehr ähnlich, wie wir gleich hören werden, dass man halt erstmal guckt, was hat man für eine Klangfarbe, was hat man für einen Rhythmus und wie entsteht daraus auch eine Melodie, ein Spannungsbogen, ein Aufbau und in dem Fall bei euch ein Technostück, was, das kann ich auch so sagen, dass das durchaus tanzbar ist, das Stück. Es ist sehr hörbar und aber dazu können wir gleich nochmal was sagen. Jetzt hören wir uns am besten mal deine Stücke genauer an.
Also ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Die erheben jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe die drei gewählt, weil die eigentlich ganz schön zeigen, wie man mit solchen Sounds arbeiten kann und wie es in gewisser Weise auch alle Künstler dann letztlich gemacht haben. Der erste Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, das ist tatsächlich eine längere Aufnahme. Wenn ich mich recht entsinnere, war das tatsächlich auch ein Teil auf diesen Gepäckbändern, die wir mit einem normalen Mikrofon erstmal aufgenommen haben. Und da können wir sehr gerne mal kurz reinhören. So, da hört man, dass da sehr kratzige Sounds sind, es klackern irgendwelche Sachen, irgendwelche Relais im Hintergrund rum und so. Und also wir haben es dann letztlich so gemacht, dass wir wirklich diese 3 Stunden Material, die wir haben, aufgeteilt haben in 3 unterschiedliche Muster, mit denen wir gearbeitet haben. Und das erste waren tatsächlich, dass wir ausgewählte Parts genommen haben aus diesem Rohmaterial, die wir als Parts loopen können, weil die schon eine gewisse Rhythmik in sich tragen. Also aus dem Beispiel von gerade haben wir uns dann einen kleinen Teilbereich rausgesucht. Und den konnte man dann eben durch Loopen sehr schön einsetzen und hat sofort eine gewisse Rhythmik, die in sich schon schön fließt und ja, schon Spaß macht. So, der zweite Punkt ist, dass wir Sounds, die wir aufgenommen haben, isoliert haben. Also das waren atonale Sounds, zum Beispiel welche, die an eine Bassdrum erinnern. Da können wir uns auch mal ein Beispiel von mehreren Aufnahmen, die wir da gemacht haben, anhören. Auch da haben wir uns dann einen Teil rausgesucht. Wir haben in dem Fall die 2. genommen, weil die uns als Basis am besten erschien. Und die haben wir dann aber nochmal bearbeitet, sodass sie noch ein bisschen fetter wurde und noch ein bisschen mehr Bums hatte. Und auf der Grundlage konnte man dann arbeiten und schon anfangen, mal erste Beats zu bauen. Ne, und dabei konnte man dann ganz klar, das wäre jetzt sehr technoid, ein 4-to-the-floor-Beat oder eine kleine Variation. Und das waren Sachen, womit wir schon in der Groove-Section im Zusammenspiel ganz schön arbeiten konnten. Und dann haben wir aber gedacht, gut, der Track kann jetzt nicht nur aus Rhythmus und Drums, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, bestehen, aber wir sind irgendwie auch große Freunde von Melodien und haben uns dann wieder Passagen rausgesucht, auch die wieder isoliert und editiert und haben versucht, da tonale Sounds eben draus zu machen, um diese für Melodien dann nutzen zu können. Auch hier mal ein Beispiel von der grundsätzlichen Aufnahme. Da haben wir uns dann auch wieder einen Bereich rausgenommen und da saßen die Töne nicht ganz sauber. Es war keine saubere Note und das ist aber auch ganz für mich ganz interessant. Ich bin kein Musiker, das muss ich direkt noch vielleicht noch mal dazu sagen. Also bei uns ist Rolf der Wizard an den Gerätschaften und derjenige mit dem musikalischen Wissen, der das alles umsetzen kann. Auch da haben wir wieder ein Stück isoliert, haben es dann gerade gezogen, sodass wir eine saubere Note E bekommen haben im Endeffekt. Und mit dem Ergebnis konnten wir dann tatsächlich Melodien spielen. So, und letztlich war das so ein bisschen die Grundlage für unseren Track. Da steckt noch ganz viel anderes drin. Und wenn das interessiert, der sucht am besten mal im Internet oder bestellt sich die Vinyl. Der Track ist von Meyer Bode Hoffmann und heißt Airport.
Ja, und streamen kann man das auch auf Spotify und Co. Das heißt, auch dort ist das Album verfügbar und hörbar und hoffentlich dann auch von vielen anderen, die die Musik mögen oder auch einfach Lust haben, sich da reinzuhören. Weil ich denke, es ist schon sehr, sehr vielfältig. Wie du schon gesagt hast, die Art und Weise ist extrem unterschiedlich von den Stilarten, von den Künstlerinnen und Künstlern, die mitgearbeitet haben, von Alteingesessenen sozusagen oder auch sehr Erfahrenen bis hin halt zu Youngstern. Und auch sehr schön von den Titeln allein, wenn man sich die Titel durchliest, Recyclinghof Flingern beispielsweise oder Wartung 9.2 oder mein Lieblingstitel TO703U79. Wunderbar. es klingt so ein bisschen auch wie Kunstwerk ohne Titel oder so ähnlich. Also, oder auch Maschinen, die halt dann letztendlich natürlich da irgendwo mit aufgenommen wurden oder Typenbezeichnungen, von denen man dann die Sounds abgenommen hat. Finde ich total klasse und ich fand es auch sehr schön, da reinzuhören. Wie seid ihr denn selbst dann eigentlich an den Track so rangegangen? Habt ihr dann gesagt, ihr hört euch da die ganze Zeit rein und dann habt ihr das hinterher produziert, weil letztendlich auch der ganze Track eine gewisse Dramaturgie hat? Also wenn ich den so höre, dann vernetzen sich bei mir so andere Klangerlebnisse oder Musikerinnerungen an andere Sounds oder auch an Stücke. Das sind manchmal Bands, das sind manchmal Klangfarben. Also bei Tonwechseln zum Beispiel fühlte ich mich an Jean-Michel Jarre erinnert, aber nur bei den Tonwechseln wohlgemerkt. Bei dem Aufbau und von der Produktion fand ich, war es sehr interessant, dass die Filmmusik von Tom Tykwer normalerweise ähnlich produziert ist oder sehr ähnlich. Also wer Lola Rent kennt und weiß, dass Tom Tykwer nicht nur Regie gemacht hat, sondern auch die Musik dazu, die natürlich unglaublich ineinander greift von der Schnittfolge und vom Rhythmus und vom Laufen an sich. Ist es etwas, wo ihr euch habt inspirieren lassen oder wo gab's da eure, oder wo habt ihr da sozusagen eure Vorbilder genommen?
Das ist ganz interessant. Also das war tatsächlich ein Prozess und es war gar nicht geplant. Also wie gesagt, wir haben erst mit der Arbeit begonnen, das Material zu sortieren und dann auch zu schauen, was kann man mit diesen unterschiedlichen Dingen machen und wohin kann man die auch noch führen über weitere Bearbeitung und so. Wie gesagt, manche Sachen sind nicht erkennbar, aber wir wollten auch teilweise in wärmere Bereiche, ja, auch weil Reisen mit einem Flughafen zu tun hat und so. Und uns war tatsächlich am Anfang wichtig. Ich glaube, wir haben angefangen, indem wir aus den unterschiedlichen Sachen, die wir hatten, unterschiedliche Parts erstmal gebaut haben und geschaut haben, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Vielleicht muss ich zum Hintergrund noch mal ein bisschen was auch zu Rolfs musikalischer Karriere sagen. Also Rolf macht seit den 90ern Musik und hat tatsächlich schon auch eine veritable Techno-Karriere hinter sich. Also der hat wirklich Love Parade, Mayday und so gespielt. Das heißt, klassische Techno-Tracks kann er.
Und, wie man hören kann, ja.
Ja, und wir wollten eben, genau wie du das gerade gesagt hast, es ist schön, dass du es eigentlich aufgreifst, wir wollten auch ein bisschen was Kommerzielleres, Tanzbareres machen, weil Experimente gab es sehr viel und irgendwie fanden wir auch die Idee schön, da diesen Bereich ein bisschen abzudecken. Wir hätten das auch in eine ganz andere Sache bringen können. Und Rolf und ich sind da auch sehr unterschiedlich, was Geschmäcker angeht. Und das ist aber auch das Schöne an so einer Zusammenarbeit. Also wir machen seit vielen Jahren irgendwie schon zusammen immer mal wieder frei, auch ein bisschen Musik. Da sind wir wieder bei den freien Projekten. Also wir haben uns kennengelernt, da war ich noch in der Agentur. Und nach seiner Techno-Karriere hat Rolf angefangen, kommerzielle Musik für Werbefilme und so zu machen und ist jetzt gerade auf dem Weg, dass er sehr gerne eben auch ins Filmgenre dabei ist zu wechseln und eben auch längere Kompositionen zu machen. Insofern wird ihn das sehr freuen, dass du da drin auch schon Soundtrack-Anleihen hörst. Und ja, werde ich ihm weitergeben oder er hört sich das an. Und ja, bei dem Track war es eben so, dass wir dann, wie gesagt, wir hatten unseren Angang, was die Stilistik angeht oder was die Arbeitsweise angeht, dass wir eben nur mit diesen Klängen arbeiten. Und in der Arbeit hat sich dann ergeben, dass wir uns überlegt haben, okay, wir möchten eben auch so eine gewisse, also wir fangen mit sehr atmosphärischen Sachen, mit Aufnahmen von Menschenstimmen, Geklimper, wenn man in den Flughafen hineinkommt. Dann gibt es eben Phasen, wo diese Gepäckbandgeräusche sind. Das heißt, es geht um Transport, was einfach auch ein Thema ist und was natürlich auch technoid, technisch irgendwie stattfindet. Dann haben wir wärmere Sounds dazwischen, weil es auch darum geht, dass Menschen zueinander und reisen. Und also wir wollten eigentlich versuchen, da so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und unterschiedliche Parts da reinzubringen. Und der Aufbau ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich. Also ich habe mir den Track, ich habe den schon lange nicht mehr gehört, der ist schon ein bisschen länger fertig, aber ich habe mir in der Vorbereitung den auch nochmal an. Und es ist eigentlich so eine ganz ungängige Form, einen Track aufzubauen. Und wir haben da auch relativ lange dran gearbeitet. Wie gesagt, es ist dann doch eben auch ein freies Projekt gewesen, also der musikalische Teil zumindest. Und da braucht man Zeit für. Rolf ist Familienvater. Ich habe das Studio zusammen mit Julia, in dem wir irgendwie täglich arbeiten. Und da braucht man eben auch Zeit. Also wir brauchten sehr viel Zeit, das alles zu sortieren. Dann braucht man uns Zeit, klar zu werden, okay, wohin soll denn die Reise gehen? Dann brauchten wir Zeit, diverse Dinge auszuprobieren. Dann haben wir unterschiedliche Köpfe. Da mussten wir uns ein bisschen auseinandersetzen und miteinander und auch da kleine Diskussionen ausstehen, was halt auch bei sowas dazu gehört. Und ja, letztlich ist es das geworden. Und ja. Also, es freut mich, dass du hörst, dass da einiges drin steckt.
Das ist auf jeden Fall zu hören. Also, wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen, da reinzuhören. Lohnt sich definitiv. Und die Alben sind tatsächlich limitiert. 500 Stück wurden produziert. Und wie kann man schon sagen, nur wenige sind noch verfügbar. Aber kommen wir mal zu etwas völlig anderem, neben dem kommerziellen Aspekt. Wie haben denn die Firmen reagiert, als ihr mit den Ergebnissen dann wiederum zu ihnen gekommen seid und dann gesagt, hier, das ist das Ergebnis, was wollen wir denn damit so tun? Weil da sind ja nicht nur, um jetzt mal vom Musikalischen ein bisschen wegzukommen, da sind ja nicht nur Musikstücke und Tracks und Samples und so weiter bei rausgekommen, sondern es sind ja auch Fotos bei entstanden, sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen und das ganze Cover-Design und so weiter. Und das Gesamtergebnis als Doppel-Vinyl-Album ist ja auch nicht unbedingt etwas, wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen wäre und sage, da kommt jetzt eine Gruppe Künstlerinnen und Künstler zu mir und die hören sich sozusagen mal einmal durch meine Produktion und hinterher habe ich so ein Musikalbum auf dem Tisch. Was waren denn da so für die Reaktionen dann zu sehen bei den kooperierenden Unternehmen?
Also ich war nicht bei allen dabei. Wie gerade schon erwähnt, ich bin über die ganze Gestaltung und dadurch, dass wir auch die Kreativdirektion irgendwann übernommen haben und das Gesamtkonzept so ein bisschen betreut haben, war ich bei einigen dabei und habe auch für manche Künstler, die vielleicht an dem Tag dann doch nicht konnten, habe ich ein paar Aufnahmen dann auch weiterführend gemacht und zur Verfügung gestellt. Und also grundsätzlich, was ich mitbekommen ist, dass natürlich vielleicht am Anfang sogar erstmal eine gewisse Skepsis auch bestand. Also, weil natürlich öffnet man seine Türen und es kommen, wie du schon sagst, das ist auch nochmal ein wichtiger Bestandteil des ganzen Projekts. Also es ging auch nicht nur um Musik, sondern es ging eben von Anfang auch darum, dass wir gesagt haben, wir hatten vier ganz tolle Fotografen, die das Ganze auch begleitet haben und eben dokumentiert haben, sowohl die Aufnahmen als dann eben auch so ein bisschen die Lokalitäten oder die Locations und die Eigenheiten der Locations. Dazu sage ich gleich gerne noch einen Satz, wenn wir ein bisschen mehr vielleicht über die Gestaltung noch sprechen. Was ich mitbekommen habe und was ich wirklich so empfunden habe, ist aber, dass sich das total aufgelöst hat und wirklich ein großes gegenseitiges Interesse bestand dann am Ende und auch eine Offenheit und ja, wirklich auch ein Austausch. Also die Industrieunternehmen waren auch völlig unterschiedlich. Also ich habe gerade schon die Krupps angesprochen, die witzigerweise schließt sich da sogar fast so ein kleiner Kreis. Die sind damals, glaube ich, bei Mannesmann, damals noch die Mannesmann-Werke rein und haben dann da irgendwie auf Stahlrohren rumgeklöppelt und so. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht abgesprochen. Und sind jetzt aber sozusagen an den Ort des Geschehens, was dann Valurec war, zurückgekehrt und haben Remix von einem Track gemacht, der damals wohl mit dieser Arbeitsweise entstanden ist. Also Da hat sich ein kleiner Kreis geschlossen, was ganz interessant war. Also das ist schon eine schöne kleine Geschichte gewesen. Und dann gibt es eben ganz andere Unternehmen wie die Fortin-Mühle, die machen so Haferflocken und so. Und es ist ein ganz, ganz, dadurch, dass es mit Lebensmitteln zu tun hat, natürlich ein ganz steriler Ort, der auch eher leise ist. Also ich war mit bei Vallourec, da wirklich, da fließt halt flüssiger Stahl und da wird richtig laut gehämmert, der Boden vibriert und es faucht und raucht. Und also es ist wirklich einfach grundsätzlich richtig laut, ja. Und das ist ja das Schöne, das ist ja das, was irgendwie diese Roughness auch Industrial-Musik damals ausgemacht hat. Und das ist sozusagen der Anfang des Spektrums. Und bei der Third Party Mühle, und das ist interessant auch auf den Bildern, ja, die Vallourec-Bilder sind alle sehr, sehr dunkel und rough und haben wirklich auch ganz viel Patina. Und dadurch, dass wir bei der 14 Milo irgendwie so steril sind, sind die Bilder wiederum ganz hell und so. Und was interessant ist, ist zum Beispiel, dass, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Inhaber der 14 Milo großer Kreidler-Fan ist. Und es war eher Zufall, dass Thomas Klein, Solist, der Drummer von Kreidler, sozusagen an dem Tag konnte und dann der 14 Milo dazu gelost wurde. Und da hat sich ein reger, der war ganz begeistert, und es hat sich ein reger Austausch ergeben. Und es gab hinterher sogar noch eine Fotoausstellung, da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu. Aber grundsätzlich fand ich, dass es auch gar keine Berührungsängste gab. Und was ich in meiner Beobachtung eigentlich am interessantesten fand und auch am spannendsten war, was doch noch für verschiedene Arbeitswelten auch so aufeinandertreffen. Also ne, wir als Kommunikationsdesigner, Agentur, die wie gesagt sehr kreativ arbeitet, aber eben im Büro, ein Musiker arbeitet im Studio oder auf einer Bühne oder so, das ist nochmal was anderes. Und dann hat man aber wirklich einfach knallhart Industrieunternehmen. Und also gerade bei Vallourec, die haben leider, nachdem wir da aufgenommen haben, wirklich, die haben 100-jähriges Bestehen gehabt, dieses Werk, und haben im gleichen Jahr dann auch zugemacht. Also auch da ist das so was man begleitet, und das war super emotional. Also während wir bei den Aufnahmen waren, war das schon absehbar, und es war wirklich alles total emotional. Und trotzdem fanden die Leute vor Ort ist total schön irgendwie auch. Also so habe ich es empfunden, dass nochmal was da ist, was in eine ganz andere Richtung geht und was vielleicht sogar so ein bisschen nochmal was von da mitnimmt und bewahrt und in einen anderen Kontext setzt und so. Und das war halt, wie gesagt, auch das, glaube ich, wie wir es geschafft haben, dann letztlich auch an die Unternehmen ranzukommen. Also wir haben am Anfang diese Logo-Entwicklung gehabt, wir haben ein kleines Konzept geschrieben, und es war klar, dass wir auch respektvoll dahin kommen und es nicht darum geht, irgendwie irgendein Statement da jetzt irgendwie zu setzen oder so, sondern dass da wirklich auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Und den Eindruck hatte ich wirklich auf ganzer Linie.
Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung, wenn man merkt, dass einfach so sämtliche Vorbehalte mal abgebaut oder beiseite geschoben werden, dass man mit völliger Neugier aufeinander zugeht und dann guckt, was dabei rauskommt. Also wir hatten schon viele Podcast-Gespräche, unter anderem auch zu diesem Thema, dass Kreative mit Industrieunternehmen kooperieren, zum Beispiel in der Produktentwicklung. Und dabei immer wieder genannt wurde, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Kreativen verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, die Prozesse und auch tatsächlich das Ganze einfach anfassen. Wie fühlt sich das an? Wie fällt eine Form aus der Maschine? Wie warm ist das? Was hat die für eine Oberfläche? Wie kann man die behandeln? Wie kann man die verarbeiten, verändern? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ästhetischer Moment, auf den man sich auch einlassen kann. Und nicht zu sagen, das ist ein Industrieunternehmen, Industrie ist böse oder die machen das und das, sondern einfach zu sagen, ich nehme das jetzt einfach mal so wahr. Ich nehme mich als Kreativer einfach in diese Umgebung. Ich schalte nur auf Aufnahme sozusagen im wahrsten Sinne und lasse das auf mich wirken, und damit kann ich wieder arbeiten. Ist das so ein Moment? Ging dir das auch so?
Im Grunde ja. Also was ich schön fand, ist, dass wirklich von allen so eine gewisse Offenheit erforderlich war, weil die Musiker wussten nicht, was sie erwartet, und alle kommen aus unterschiedlichen Stilen, und es ist natürlich, hat man große Fragezeichen, wenn man an so einen Ort geht, kriege ich da irgendwas, was ich in meinem Stil, ja, oder für das, was ich eigentlich mache, in irgendeiner Form weiterverarbeiten kann. Insofern, ich weiß gar nicht, ich gebe dir vollkommen recht bei allem, was du gerade gesagt hast, und unterschreibe das auch voll. Ich fand aber interessant, ich weiß gar nicht, ob das Verstehen in diesem Fall an erster Stelle, sondern es war eher so ein sinnliches Empfinden vielleicht sogar oder die Suche nach Emotionen irgendwie, ne? Weil natürlich Musik ganz losgelöst funktioniert, und es ging natürlich auch nicht darum, irgendein Image von einem Industrieunternehmen in irgendeiner Form aufzugreifen. Also das muss man auch sagen, die Aufgabenstellung war komplett offen und alle haben sich darauf eingelassen irgendwie, ne? Und wie gesagt, ob das dann eine textliche Bearbeitung oder ob es irgendeine Textur in der Musik nur ist oder so, das war komplett freigestellt. Was ich vielleicht unterm Strich mit am schönsten fand, ist, es gab dann tatsächlich natürlich auch ein Release-Konzert, wo einige Acts gespielt haben und so. Und ich glaube, das war noch mal, also wie gesagt, unser Job ist Kommunikation in erster Linie. Ja, wir haben Inhalte, die wir irgendwo kommunizieren müssen in unserem Hauptberuf und so. Das ist, wie gesagt, bei Musikern nicht unbedingt so. Aber bei Industrieunternehmen, die natürlich auch immer mit ihrem Päckchen rumrennen und schauen müssen, dass sie das auch alles transportiert kriegen. Und schön war aber zu sehen, dass viele der Leute aus dem Unternehmen wirklich dann auch bei dem Konzert da waren und gesehen haben, in was für einem anderen Kontext ihr Unternehmen plötzlich stattfindet, nämlich in einem popkulturellen, ja, losgelöst eigentlich von ihrem Unternehmen und was das aber auch für so ein Unternehmen hat. Also es hat Spaß gemacht. Man hat mitgekriegt, dass die gesagt haben, ja, unsere Mitarbeiter fragen schon, wann ist denn das Lied fertig, sie würden das gerne hören und wir wissen, dass das intern eben in Kommunikationskanälen aufgenommen und kommuniziert wurde und so. Also ja, was da dann auch doch wieder für eine Kraft drin steckt, ne?
Ja, und auch, glaube ich, die Identifikation plötzlich mit dem eigenen Unternehmen, das aus einer völlig anderen Sichtweise zu sehen, dass plötzlich ein Unternehmen, was vergleichsweise langweilig ist und das ist von außen ein grauer Kasten und ich gehe jeden Tag zur Tür rein um dieselbe Uhrzeit, stempel ab und gehe an die Maschine, gehe an die Schicht und mache eine Übergabe an die nächste und das war's und plötzlich ist es cool, ne? Also das ist ja schon, ist ja auch eine ganz andere Sichtweise eigentlich dann auch und vielleicht ist das ja auch genau der Punkt, den dann in dem Moment diese Kooperation auslösen kann. Und um das mal ein bisschen abzuschließen, freie Projekte und insofern so ein großes freies Projekt, wo so viele Menschen gleichzeitig dran gearbeitet haben und die Unternehmen auch noch die Türen geöffnet haben, ist natürlich wirklich eher die Ausnahme. Ihr macht ja auch kleinere Projekte und ihr habt als Konzept ja auch vom Open Studio auch das sozusagen euch selbst auf die Fahne geschrieben, dass ihr euch mit freien Projekten auch kreative Freiheiten erlaubt. Kannst du uns da noch ein anderes Beispiel nennen, außer Industrial, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben?
Ich habe eine ganze Reihe. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, als wir mit dem Studio angefangen haben. Der Name Open Studio ist vielleicht jetzt nicht die dollste neue Erfindung, aber wir haben uns lange überlegt, wie möchten wir arbeiten? Wir haben beide Hintergründe. Ich war in der Werbung, habe als Grafiker, Texter gearbeitet. Julia war ein bisschen mehr im Grafikdesign. Wir sind 2009 irgendwie da rausgekommen, dass wir gesagt haben, wir würden gerne zusammen was probieren und haben dann überlegt, wie möchten wir das machen? Und der Name Open Studio ist ein bisschen so zustande gekommen, dass wir eben genau das so als Prämisse haben. Wir möchten gerne offen sein und wir glauben, dass das auch zu unserer Zunft mehr und mehr oder mehr und mehr erforderlich ist in dem, was wir machen. Ja, also das ist ja vielleicht nochmal eine andere Diskussion, das wäre auch eine andere Podcast-Folge im Zweifel, aber wir haben uns dann ein kleines Ladenlokal mit Schaufenster genommen, weil wir gesagt haben, so, was wir machen, ist eben Kommunikation. Wir möchten auch mit den Leuten um uns herum ein bisschen in Austausch kommen. Wir machen seit jeher, weil wir wirklich, als wir das Studio gestartet haben, ganz klar einen Schnitt gemacht haben und natürlich zu dem Zeitpunkt dann noch keine kommerziellen Projekte haben, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal uns schütteln und sammeln und schauen, wohin die Reise geht und haben wirklich mit einer Ausstellung begonnen, wo eigentlich fast ausschließlich freie Projekte zu sehen waren. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir wirklich seitdem jedes Jahr unser Jubiläum feiern und in den meisten Fällen ist es dann mit irgendeinem freien Projekt oder einer Ausstellung verbunden. Und ich glaube, so für uns initial war, dass wir irgendwann nach ein paar Jahren gesagt haben, jetzt wird es aber Zeit irgendwie, wir brauchen ein schönes Akquise-Tool, wir setzen uns jetzt mal hin und machen schön irgendein Portfolio-Magazin oder so. Und das hat genau einen halben Tag gedauert, den wir beide dran gesessen haben und uns dann gedacht haben, so, oh, da springt bei uns beiden einfach der Funke nicht über. Es ist nicht das, also natürlich ist das unsere Arbeit, aber es ist halt immer auch sehr angewandt, ne? Und für Leute, also wie gesagt, wir funktionieren so, dass Leute mit einer Aufgabenstellung zu uns kommen und wir uns dann in Form eines Kreativkonzepts mittlerweile dazu genaue Gedanken machen. Aber das heißt, auch das ist sehr offen. Also wir sind nicht spezialisiert als Studio, was ein bisschen schwierig sein kann, aber was genau das ist, was wir sehr, sehr, sehr genießen irgendwie. Also wir sind sehr flexibel auch in unseren Leistungen für unsere Kunden. Und wenn wir Sachen nicht selbst leisten können, ist es eben so, das Studio sind nach wie vor wir beide. Wir betreuen das, wir entwickeln ein Kreativkonzept, betreuen das bis zu einem gewissen Punkt und wenn wir merken, okay, da gibt es Leute, die das besser und schneller können als wir, rutschen wir eben in so eine CD-Rolle und koordinieren und machen das Projektmanagement und führen aber trotzdem alles zusammen und geben halt vor, wohin die Reise geht. Und ähnlich ist das mit den freien Projekten. Also Wir haben mit dem Studio seit jeher so ein bisschen die Aufteilung, dass wir sagen, wir haben so eine 80-20-Aufteilung. Also wir machen 80% kommerzielle Arbeit, aber versuchen uns wirklich immer 20% für freie Sachen offen zu halten, weil wir eben glauben, dass eine gewisse Entwicklung und sich mit Themen und Techniken auseinanderzusetzen einfach unabdingbar ist. Als wir damals angefangen haben, waren wir sehr, sehr viel, haben wir Corporate Identities gemacht und Branding und waren sehr printlastig, haben dann immer so, ne, das erste CI-Paket gemacht und das dann abgegeben. Dann kamen mehr und mehr Website-Projekte dazu, es wurde alles digitaler. Und mittlerweile ist es so, dass wir wirklich gerne auch auf Projektbasis bei Kunden dazukommen, um irgendwie was, was vielleicht ein bisschen besonderer oder kreativer ist, ausarbeiten. Und da kommt uns dann tatsächlich zugute, dass wir freie Projekte nutzen, um uns mit eben genau Themenbereichen, Techniken auseinanderzusetzen und aber immer schauen, dass unsere freien Projekte doch eben auch ein Stück weit konkret angewandt sind. Und um den Kreis zu schließen, damals wurde aus dem Portfolio-Magazin wurde nichts, stattdessen haben wir eine Illustrationsreihe angefangen, die Oh Yeah hieß und haben das O von unserem damaligen Schriftzug genommen, exakt, und haben das dann, du hältst es gerade hoch, deswegen sage ich exakt, das sehen
Genau,
wir
ich
aber
halte es
natürlich
gerade
nicht.
ins Bild, genau.
Und da ging es halt darum, dass wir dieses O mit Einflüssen von uns sozusagen umgesetzt und interpretiert haben als Illustrationen. Und das konnten ganz unterschiedliche Dinge sein. Und das wurde eine freie Arbeit, die haben wir dann auf unserer Webseite gezeigt. Wir haben ein Magazin dazu rausgemacht, haben eine kleine Ausstellung zum Jubiläum dazu gemacht. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit, die uns, das ist auch, glaube ich, über 10 Jahre her, die begegnet uns noch heute bei Bekannten oder so, die sich einzelne Seiten rausgenommen und gerahmt haben und so. Und tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass natürlich, ja, der Name sagt es, freie Arbeiten sind frei, sind unangewandt und haben vielleicht deswegen die Möglichkeit, ganz anders Grenzen auszuloten, Spaß zu machen, Themen zu behandeln, ja, eben wesentlich losgelöster und ja, in der jüngeren Vergangenheit haben wir tatsächlich zwei Projekte gestartet, die uns auch in ganz unterschiedliche Richtungen gerade treiben. Weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dann würde ich die noch kurz ansprechen.
Ja, bitte gerne.
Das eine ist ein Projekt, das heißt Double Pages, das ist originär mal entstanden. Die Idee hatten wir schon lange und es geht um Auseinandersetzung mit Gegensätzen, Gemeinsamkeiten und Double Pages. Es gibt eine Website Double Pages, es gibt einen Instagram-Account und da geht es eben darum, Themen zu umkreisen. Und das ist was, wo wir uns viel mit Worten, Konzepten, Kreationen auseinandersetzen. Ja, was machen Gemeinsamkeiten? Was machen Gegensätze? Was macht aber eben auch Interpretationsspielraum? Und die Double Pages funktionieren so, sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form, dass man eben Doppelseiten hat. Eine ist schwarz mit weißer Schrift, eine ist weiß mit schwarzer Schrift. Und die sind manchmal Gegensätze, manchmal sind es Gemeinsamkeiten. Und für uns ist aber eigentlich der Teil, um den es immer inhaltlich geht, der in der Falz, ja, oder der, wo die beiden aufeinandertreffen. Das ist so der Graubereich. Ja. Und eigentlich geht es eben genau nicht um schwarz und weiß, sondern es geht um den Graubereich. Und dieses Projekt wird so mehr oder weniger täglich online, auf Instagram fortgesetzt. Jetzt hatten wir dazu aber tatsächlich eine kleine Ausstellung in Berlin, was nochmal ganz interessant war, wo wir neue Techniken ausprobiert haben. Als wir das gestartet haben, war unsere Initialzündung, dass wir einen Vortrag zum Thema Symmetrie hatten und gerne den Zuhörern was zeigen wollten oder was mitgeben wollten, weil ja, es immer schöner ist, wenn man was mit nach Hause nimmt. Und dann haben wir eben ein kleines Büchlein entwickelt, das auf dieser Mechanik funktioniert und ganz vage sich mit dem Thema Symmetrie auseinandergesetzt hat. Und jetzt schließt sich da auch der Kreis zur Technik. Was wir damals gemacht haben, ist, dass wir ein Papier, mit dem wir schon immer arbeiten wollten, mit einer Digitaldrucktechnik kombiniert haben, weil wir schauen wollten, okay, wir wussten, dass man relativ nah ans Offset kommen kann und so und wollten einfach mal sehen, wie das aussieht. Und dadurch, dass wir einen Vortrag hatten, haben wir dann mal bei der Papierfirma angefragt. Dann gab es ein kleines Sponsoring. Die Druckerei hat gesagt, so, ach nee, finden wir auch super und so. Und dann wurde aus diesem freien Projekt plötzlich ein sehr konkretes Projekt, ja, was auch in diesem Vortrag eine Rolle gespielt hat und so. Und ja, das entwickelt sich seitdem jetzt über diverse Jahre immer weiter. Und ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführt. Und das andere, Double Pages ist so ein bisschen mehr mein Baby und das andere ist eins von Julia, das heißt Next Level Knit. Das ist vor ein paar Jahren entstanden im Zuge von einem freien Stipendium. Und da sieht man aber vielleicht andersrum, wie einen Dinge beeinflussen. Also wir hatten vor einigen Jahren eine Schuhmarke, die sich sustainable aufstellen wollte, für die wir damals die komplette Gestaltung und die ganze Entwicklung übernommen haben, auch die ganze Kommunikation. In dem Rahmen haben wir uns natürlich dann sehr, sehr mit nachhaltigen Materialien und Produktionswegen und all dem, was dazugehört, auseinandergesetzt. Und sowas verlässt einem ja auch im Alltag nicht. Wie die Schuhmarke arbeiten wir schon länger nicht mehr. Es war ein sehr, sehr schönes Projekt. Es hat uns großen Spaß gemacht. Es ist auch visuell ganz toll geworden. Und dann haben sich aber die Wege getrennt. Aber das Thema hat uns nicht losgelassen. Und gerade Julia interessiert sich sehr auch für Fashion. Wir haben diverse Kunden im Fashion-Bereich und Ja, es geht dann auch darum, freie Projekte zu nutzen, sich vielleicht eben auch mit Gedanken, Thematiken, die einen selbst beschäftigen, so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja, also es kam dann so ein bisschen die Beobachtung auf, dass man auf der Plattform Vinted mittlerweile ein und denselben Pulli in zigfacher Ausführung findet, in allen Farben, in allen Größen, für einen Bruchteil des Preises. Das Positive an der Sache ist, dass es zumindest im Secondhand-Markt stattfindet. Das Negative ist, dass sie oftmals nur einmal getragen sind oder so und trotzdem so viele Größen einfach da sind. Und Julia wollte sich dem so ein bisschen widmen und hat sich damit ein bisschen auseinandergesetzt, das Thema Upcycling, und hat mit Next Level Knit angefangen, kleine Kollektionen zu machen, die aber eher eben als künstlerische Auseinandersetzung mit Markt, Wegen im Markt, Produktion, Materialien und so beschäftigt, ne? Und auch Lebensweisen. Und daraus entstanden sind halt, wie gesagt, ein paar kleine Kollektionen, wo sie Secondhand-Sweater sich bestellt hat, die Ärmel abgenommen hat, weil die oftmals Löcher hatten. Die Ärmel sind immer das, was als erstes kaputt gehen und wo man sagt so, ah ja, den ziehe ich nicht mehr so gerne an. Das heißt, sie hat die Ärmel abgenommen und hat halt neue Ärmel gestaltet und die von Hand dran gestrickt so. Und jedes Ding war halt ein Einzelstück, in dem unheimlich viel Zeit steckte, ne? Und also darüber hat man sich dann eben mit solchen Produktionswegen auseinandergesetzt. Darüber sind wir dann auf eine kleine Messe eingeladen worden. Und auch da, man hat einen Türöffner für das Thema. Und warum ich das so euphorisch erzähle, ist, dass gerade die Chancen ganz, ganz gut stehen, dass uns dieses Projekt witzigerweise nächstes Jahr eventuell nach Japan bringt, weil wir da eine.
Wow, okay.
Und also, ne, es ist halt total interessant, was diese freien Projekte. Ja, was für eine Kraft da drin steckt, wo man plötzlich landet, womit man nie gerechnet hätte.
Toll, das klingt super. Es gibt unter anderem auch noch bei euch auf der Website im Shop gibt es auch noch eine Serie über Kaffeedrucke, also sprich Filmzitate, die sich um Kaffee ranken. Wer da mal reingucken will, da kommen Kaffeespezialisten auf ihre Kosten.
Es stimmt nicht ganz, es sind keine Drucke, es sind tatsächlich handgemalte. Drucke waren am Anfang die Idee. Und es gab auch da Experimente. Wir sind aber da schlauer, was Siebdruck mit Kaffee angeht mittlerweile. Man kann sich dazu sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Und genau, der Clou an der Geschichte war es, dass ein neues Papier rauskam, das komplett aus recycelten Kaffeebechern bestand. Und wir haben gesagt, das ist ein tolles Trägermaterial und hatten einen Café hier in der Nähe, die gesagt haben, wir würden gerne was in unseren Räumlichkeiten machen, habt da irgendeine Idee? Und dann sind wir mit Kaffeezitaten auf recycelten Kaffeebechern aus Kaffee illustriert sozusagen gestoßen und haben da eine kleine Serie draus gemacht an Einzelstücken, genau, ja.
Super. Also es gibt nichts, was euch nicht inspiriert oder wo euch nicht eine Serie oder ein Produkt zu einfällt, könnte man das so sagen?
Das möchte ich gar nicht so infam behaupten, aber also letztlich arbeitet man ja so, dass am Ende was bei rauskommt und wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und ja, es kommt was bei raus. Ich finde halt schön, wie es eben diese Kanäle vor und zurück gibt. Also, du hattest im Vorgespräch mal gefragt, irgendwie bringen uns diese freien Projekte was, für unsere Arbeit?
Genau, da wollte ich nämlich gerade mal einhaken, weil tatsächlich wir uns natürlich auch fragen, freie Projekte sind super, sobald ich die Idee habe und ich habe mal Zeit und dann habe ich auch noch Geld. Also meistens so drei Dinge, die selten zusammenpassen oder wo man sich ganz bewusst freie Zeit rausschneiden muss und sagen muss, da ist ein Kalender, ein Blocker oder es gibt einen Tag in der Woche, die definitiv nur für eigene Arbeiten nicht kommerzieller Art gedacht sind und wo eventuell mal später ein kommerzielles Produkt draus werden könnte. Und das heißt, man muss sich da schon sehr, sehr viel Zeit frei räumen, auch frei räumen dürfen. Ne? Es muss ja auch wirtschaftlich nutzbar sein, dass man sagt, das wird gegenfinanziert durch die Jobs, durch intensives Arbeiten unter der Woche, durch aktuelle Projekte, die man vielleicht effizienter und schneller abarbeiten kann. Tatsächlich würde ich gerne mal den Vergleich wagen. Kommerzielle Projekte und freie Projekte. Zum einen, auf der einen Seite haben wir eben gerade gehört, es waren Industrieunternehmen, für die ihr dann letztendlich die Samples gemacht habt und aus denen ihr dann Musikstücke oder in Musikstücke verwandelt habt. Oder ihr habt andere Ideen wie die Double Pages und andere Konzepte. Und welche Projekte habt ihr auf der anderen Seite? Und was bringt euch das eigentlich bei den kommerziellen Projekten? Mal abgesehen davon, dass ihr auch experimentiert habt. Du hast eben gerade schon erwähnt, dass ihr mit verschiedenen Papiersorten und Drucktechniken zum Beispiel gearbeitet habt, um da mal reinzugucken. Auch mal Erfahrungen in Branchen, in die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so schnell reinkommt. Und was mich auch noch interessiert, ist die Zusammenarbeit. Dadurch, dass ihr in der Creative Direction seid, seid ihr ja immer in einer führenden Rolle. Ihr müsst quasi die Impulse setzen und geben, den Rahmen stecken, die Richtung definieren. Aber wie schafft ihr es dann, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten, das Gesamtergebnis dann sozusagen immer im Blick zu halten und zu gucken, was dabei rauskommt? Weil es ist ja auch ein Wagnis, weil ich eigentlich nicht unbedingt vielleicht weiß, was steht am Ende, was kommt dabei raus und wie ticken die anderen Kreativen? Weil wenn ich dem einen die Idee gebe, sagt er, okay, wo ist die Vorlage, was muss ich machen? Und arbeitet das sozusagen einfach runter. Und der nächste Kreative sagt, ich stelle erstmal die Aufgabe komplett in Frage und ich mache alles andere als das, was von mir erwartet wird. Wie ergeht es euch und wie habt ihr euch da einen Workflow produziert oder auch entwickelt?
Wo fange ich an, wo höre ich auf? Versuch's mal ein bisschen aufzudröseln. Ja. Also, wie du schon sagst, die freien Projekte bringen uns natürlich in mehrfacher Hinsicht was. Also, wir haben gerade über Materialien, Techniken gesprochen. Da haben wir Learnings, die können wir natürlich 1:1 auf kommerzielle Projekte übertragen und haben das auch schon diverse Male gemacht. Und da muss man natürlich, also da sind wir so ein bisschen vielleicht auch bei der Diskussion, welchen Wert hat Kreation und Erfahrung im Hinblick auf Kreation eben auch. Ja, also wir können einfach Know-how einbringen, weil wir das schon ausprobiert haben. Natürlich ist es aber auch so, dass wir in freien Projekten ganz oft mit anderen Leuten kooperieren. Also ob es dann in dem Fall eine Druckerei ist, weil wir den Druck machen wollen. Ja, und also es geht uns nicht darum, dass wir sagen, hier, wir möchten das gerne umsonst haben. Also wir haben immer Budgets für freie Projekte, das möchte ich auch nochmal ganz klar. Also alle unsere Projekte sind eigentlich, wenn wir sie frei machen, real und wir versuchen die, also wir sind keine Leute, die, wenn wir jemanden kennenlernen, sagen, wir müssen mal ein freies Projekt zusammen machen, weil sich das gerade anbietet. So, sondern wir gehen immer von einem Anlass, von einer Idee aus und schauen dann, könnte es Sinn machen, das so und so und so zu machen. Das ist ganz witzig, das hat uns bei Industrial letztlich nämlich auch was gebracht. Natürlich ist es aber so, dass wir eben auch mit Kreativen kooperieren. Und jetzt ist es so, dass das Studio, wir haben dieses Jahr 15-Jähriges, das heißt, wir haben in den Jahren jetzt auch schon ein bisschen was gemacht, und zwar sowohl kommerzielle Projekte als eben auch freie. Wir reden jetzt sehr viel über freie, wir haben auch sehr viele kommerzielle Projekte gemacht. Und also wir haben über diese 15 Jahre tatsächlich ein Netzwerk uns erstellt, mit dem wir eng zusammenarbeiten und das wirklich für uns die wichtigsten Bereiche abdeckt. Ja, ob es Film ist oder 3D-Arbeit. Also, um das nochmal zusammen, Julia und ich sind beide studierte Kommunikationsdesigner. Das heißt, wir kommen beide aus dem Grafikdesign-Bereich. Wir können konzeptionelle Arbeit abdecken. Ich habe ein bisschen als Texter gearbeitet. Das ist alles, was wir auf der Haben-Seite haben. Deswegen ist es so, wenn wir kommerzielle Projekte haben, ist es so, dass wir uns der Aufgabenstellung nähern und eben ein Kreativkonzept entwickeln und das Projekt auch bis zu dem Punkt, an dem wir das eigenständig aus dem Studio heraus bedienen können, machen. Wenn wir aber merken, okay, an der Stelle verlässt es uns oder wir haben den Eindruck, also wir können zum Beispiel beide nicht programmieren, können Websites gestalten und dies alles, aber die Programmierung ist ein anderer Beruf und da muss man auch Lust drauf haben und man muss es auch gut können und ich weiß nicht, das Problem kennen vielleicht auch alle, Designer und Programmierer ist so ein Thema für sich und wenn man da jemanden gefunden hat, von dem man weiß, der setzt das gut um, dann nimmt man sich den schon mal mit in sein Netzwerk und wir gehen eben so vor, dass wir auf Projektbasis von Kunden wirklich genau schauen, was macht für diesen Kunden Sinn. Ist es ein großes Projekt, ist es ein kleines Projekt und welcher Partner, ich bleibe mal kurz beim Thema Website, muss man da wirklich die großen Geschütze mit eigenem hinterlegten, komplett programmierten CMS auffahren oder kann man eine andere Lösung und dann schauen wir halt mit wen wir für dieses Projekt ins Boot holen, um das schnell, transparent und auch budgettechnisch für den Kunden dann eben maßgeschneidert machbar zu machen. So. Und da ist es eben so, dass uns da natürlich freie Projekte was bringen, weil man im Zweifel schon mal was gemacht hat. Also wir haben eine Double-Pages-Webseite, die haben wir bezahlt, weil das ein Auftrag war, haben da aber mit Leuten, mit denen wir vorher noch nicht zusammengearbeitet haben, zusammengearbeitet, um mal zu schauen, okay, wie kommen wir da zusammen, wie setzen wir das um und so. Ne? Und so erweitern wir tatsächlich über freie Projekte in Teilen auch unser Netzwerk und können das natürlich hinterher nutzen und auch verlässlich nutzen, weil wir wissen, so und so arbeiten die Leute, so und so verlässlich sind die. Also da kriegt man ganz praktisches Wissen halt einfach draus.
Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig herauszufinden, ob man halt gemeinsam, ich sag mal, auf der richtigen Welle tickt. oder ob die Chemie stimmt. Ich hatte auch ein Gespräch hier, wo dann der Gesprächspartner sagte, dass sie erstmal ein sogenanntes Chemistry-Meeting vorab machen mit ihren Kundinnen und Kunden, wenn sich etwas Neues anbahnt. Das heißt, sie prüfen erstmal gemeinsam, sie beschnuppern sich sozusagen gegenseitig, ob das so klappt und ob man den richtigen Horizont quasi im Blick hat. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur im Kundenverhältnis, sondern auch tatsächlich unter Kreativen, wie man an eine Aufgabe herangeht. Ne? Ist es eigentlich für dich als Kommunikationsdesigner, Gelernter und Studierter, ist es für dich einfach, dass du sagst, du gibst eine Richtung vor und du guckst, was dann rauskommt, lässt dich quasi sozusagen damit überraschen? Oder ist es für dich eher schwierig, auch mal diese Aufgaben ja auch an andere abzugeben, zu sagen, ich könnte es jetzt theoretisch eigentlich auch selber machen, weil ich weiß, wie die Schritte sind, aber ich habe gerade keine Zeit, das ist blöd. Also wie offen muss man dazu sein, also im wahrsten Sinne Open Studio?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass wir gestalterisch beide noch so gerne arbeiten, dass wir schon versuchen, im Zuge dieser Kreativkonzepte bis zu einem gewissen Punkt zu kommen, sodass wir sagen, okay, das trägt die Idee. Ne? Wir sind aber zum Beispiel keine, also manchmal ist es so, dass ein Konzept aber auch einen ganz gewissen Stil erfordert. Ne? Und dann geht man natürlich sehr bewusst auf Leute zu, die diesen Stil bedienen können. Also wir sind jetzt kein super fancy Designstudio. Wir versuchen aber trotzdem immer sehr, sehr individuell zu arbeiten. Also alle Sachen, die wir machen, versuchen wir maßgeschneidert für Kunden zu machen. Ne? Und da möchte ich noch mal kurz dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Kommunikationsthema. Also für uns ist der Kundenkontakt und auch die Kommunikation, die direkte Kommunikation mit dem Kunden, total wichtig, weil am Ende unserer Arbeit wirklich was steht, was kreativ sein soll, was einen Punkt macht, ne, und natürlich eben auch die Aufgabenstellung erfüllen soll und so. Und da gehört natürlich Kommunikation dazu. Und machen wir uns nichts vor, natürlich ist es auch manchmal so, dass ein Kunde in gewissen Bereichen schon Partner hat, mit dem man natürlich auch zusammenarbeiten muss. Und da muss man zwangsweise loslassen. Also natürlich ist das ein großer Teil unserer Arbeit, dass die Frage eigentlich eher ist, wie schafft man es eben, das so zu koordinieren, dass das alles gut zusammenkommt. Und da versuchen wir eben optimistisch, freundlich, also auch da eine gute Arbeitsatmosphäre zu haben für alle Beteiligten. Ja, und nicht zu sagen, man ist der Creative Director, der da irgendwie sich hinstellt und sagt, so und so muss das jetzt laufen. Weil wir auch glauben, jeder kommt ja mit seiner Stärke und seinem Hintergrund. Und natürlich wird das Ergebnis besser, wenn jeder das, in dem er gut ist, einbringen kann. Und wenn man darauf reagiert und das als konstruktiv betrachtet, wird das Ergebnis dadurch halt einfach besser. Ne? Also und das geht auch nicht nur von freien Projekten aus. Also mir fällt jetzt gerade ein konkretes Beispiel ein, wenn ich das kurz erzählen darf.
Aber bitte.
Wir waren letztes Jahr auf einem sehr schönen Symposium vom Museum Folkwang in Essen. Da ging es um NFTs, weil uns wieder sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema. Es ist kein freies Projekt, aber es ist eine freie Auseinandersetzung mit etwas, was in der Luft ist. Die große NFT-Welle war durch.
Jetzt musst du ganz kurz erklären, was NFT heißt oder bedeutet, damit das auch alle wissen.
Non-Fungible Token. Und das Thema Blockchain hängt damit zusammen. Und das war was in der Luft lag. Zudem wir aber, man hat es so mitbekommen, ne, über diesen ersten großen Hype, dass Leute sich irgendwelche JPEGs gekauft haben, die es einfach nochmal gab und so. Das fanden wir alle, glaube ich, nicht sonderlich interessant. Oder es nutzte sich schnell ab, sagen wir es so. Die Technologie ist aber da und die Technologie ist total interessant. Und wir wollten uns damit halt nochmal ein bisschen weiter in der Tiefe auseinandersetzen. Und zu dem Zeitpunkt hatte Raphael Rosendahl, ein Digitalkünstler, eine Show im Museum Folkwang. Und eben dazu gab es ein zweitägiges Symposium, das sich aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Richtungen mit diesem Thema Blockchain und NFT auseinandergesetzt hat. Und das fing mit Künstlern an, ging über Rechtsanwälte, die das Thema beleuchtet haben, bis hin tatsächlich auch zu Institutionen, die von ihren praktischen Erfahrungen damit erzählt haben. Was total interessant ist, weil es einfach noch keine Handhabe gab zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ne, es geht um digitale Währungen, man muss digital bezahlen. Damit hängt zusammen, dass man eben auch ein digitales Wallet braucht und ein Konto haben muss. Und das ist in manchen Institutionen tatsächlich recht schwierig. Für den Kunstmarkt ist es aber natürlich trotzdem ganz interessant. Da sind wir hingefahren, haben uns damit auseinandergesetzt, haben sehr viel für uns mitgenommen, erstmal, weil uns das Thema interessiert hat. Und witzigerweise, ein paar Wochen, Monate später, landet bei uns die Anfrage von Typo 3, dass sie gerne ihren Award, also Typo 3, diejenigen, die Website machen, werden es kennen, die anderen müssten es googeln. Typo 3 vergibt einmal ja einen Award für die besten Websites und das war bisher ein klassischer physischer Award, ein Objekt und die wollten den gerne in Form eines NFTs, als einer der ersten NFT-Awards und als Collectible Item sozusagen auf der Blockchain hosten und auch übergeben und so. Ne? Und Das war natürlich für uns insofern toll, dass wir das Vokabular auf Lager hatten und in den Meetings wussten irgendwie, okay, wir reden da und davon. Wir konnten es, natürlich war es so, dass wir, also jeder hat natürlich trotzdem Fragen gestellt, wo man hin will und was genau das heißt und so. Aber wir hatten schon sowas bei uns im Handwerkskäferchen, was wir an der Stelle rausziehen konnten, ne? Und da sind wir dann auch losgetigert und haben gesagt, uns würde das interessieren, dass wir eben NFTs so nutzen, dass wir vielleicht Code hosten statt Videos. Und das war ein Prozess, es ist es nicht geworden. Aber da haben wir dann drei unterschiedliche Routen ausgearbeitet, drei unterschiedliche Künstler angefragt, die uns das Ganze dann eben auf der Blockchain dann auch umgesetzt oder visuell umgesetzt hätten, weil es zur Marke passen musste und so. Und da hat der Kunde sich was ausgesucht. Ne? Und so hat sich auch ein Prozess ergeben. Und das waren auch alles Leute, die wurde uns über unser Netzwerk empfohlen. Die haben wir alle angefragt, alle hatten Lust. Wir haben eine schöne Präsentation zusammen gemacht. Einer ist es geworden und ich hoffe, alle waren am Ende glücklich.
Spannend. Spannend, das zu hören, aber auch aus eigener Erfahrung heraus, wie viel Energie braucht man dann eigentlich? Ist jetzt mal so ein bisschen ins Unreine gesprochen und ich weiß auch nicht, ob du darauf jetzt sofort eine Antwort hast, aber ich frage mich dann, wie viel Energie muss ich immer aufwenden, auch als kreativer Mensch, um mich mit neuen Themen zu beschäftigen, die aufpoppen? NFT war eins. KI ist auch eins und Augmented Reality ist eins und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, nicht nur im Technologiesektor, es gibt ja auch andere Dinge in der gesellschaftlichen Veränderung oder gesellschaftlichen Entwicklung, die wichtig sind oder die man sich beschäftigen sollte oder mit denen man sich auseinandersetzen sollte als kreativer Mensch. Aber im Prinzip muss ich da immer so reinhorchen, um auch ein Verständnis zu entwickeln, was ist denn das eigentlich, wie funktioniert das, aber wann brauche ich es? Also wann kann ich es anwenden? In dem Fall wie bei euch, ich habe jetzt auch diesen Preis, den ich damit umsetzen kann mit dieser Technologie und ich habe das schon mal gehört, ich kann quasi sofort eine Verbindung schaffen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich das selber so von mir sagen darf, dass ich mich mit Dingen beschäftige und manchmal nach 10 Jahren erst Kunden zu mir kommen und sagen, ich brauche das. Und dann muss ich laut lachen, wo ich denke so, warum kommt der jetzt erst damit an? Ich hätte es ihm vor 5, 6 Jahren schon längst viel, viel besser noch erklären können und es wäre viel aktueller gewesen und teilweise ist es mittlerweile kalter Kaffee. Und ich muss ihm dann eher sagen, so, na, das kann man jetzt noch machen, aber eigentlich so richtig hip ist das auch nicht mehr. Wie geht dir das dann damit, mit diesem, ich nehme etwas wahr, ich setze mich damit auseinander, ich nehme Input auf und dann, wie lange braucht das dann, um das mal auch anwenden zu können? Wie viel Geduld muss man da eventuell auch aufbringen?
Ja, das ist so unterschiedlich und es ist natürlich von Thema zu Thema auch ganz unterschiedlich. Also wir machen das, glaube ich, tatsächlich aus einer Lust heraus. Ja, unser Studio ist in einem Haus, das sehr künstlerisch geprägt ist. Also wir haben viel mit den unterschiedlichsten Künsten zum Beispiel zu tun, die jetzt nichts unbedingt mit unserem Beruf zu tun haben. Aber man spricht über ganz offene und freie Themen. Ja, und genauso ist es mit unserem Netzwerk. Wir haben Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen und zwangsweise, wenn man sich trifft und sich unterhält, kommt man so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wir können Fragen stellen, weil wir Sachen vielleicht noch nicht gut verstehen. Und also wir machen das tatsächlich aus einer Lust heraus. Ja, wir haben da Freude dran, wir sind neugierig und ich glaube aber auch, dass unsere Branche das gerade in unserer jetzigen Zeit sein muss. Du hast gerade schon ein paar Themen angesprochen, die ja auch in aller Munde sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, um da eine, gar nicht um sie vielleicht, also lösen können wir sie erstmal wahrscheinlich nicht im großen Stil, aber wir müssen eine Haltung dazu entwickeln für uns. Und das andere, was du sagst, ist natürlich, und da sind wir auch im Moment nicht besonders gut drin, wir befinden uns aber gerade mit dem Studio eben auch im Prozess, dass wir, uns gibt es jetzt 15 Jahre, unsere Website ist schon ein paar Jährchen alt, wir sind gerade dabei, ne, das sind wir ja alle ständig, uns auch intern ein wenig zu überarbeiten und dann geht es eben auch darum, wir machen alle Kommunikation und wir sind auch gerade dabei, eben aber solche Aspekte, weil der Kunde ist vielleicht nicht zu dir gekommen, weil er nicht wusste, dass du das anbieten kannst. Ne? Und also auch da geht es darum, gibt es vielleicht, und das sind so Fragen, die wir uns gerade stellen, Formate, die wir entwickeln können und die wir auch nach draußen senden können, indem wir sagen, so ja, dieses Thema findet bei uns statt und wir können darüber sprechen. Und das ist so ein bisschen was, ja, die Frage ist, ne, bezahlt ein Kunde einen für eine Weiterbildung in speziellen Themen? Natürlich erstmal nicht. Aber für einen selbst, wenn man da dran ist und das eben als Serviceleistung auch irgendwann ausspielen kann und dem Kunden sagen kann, naja, damit kennen wir uns aus, da haben wir uns schon mit beschäftigt. Weil natürlich solche Themen, wenn man ein bisschen dran bleibt, ein bisschen versetzt oftmals auch erst bei Kunden aufploppen und man eben, wenn man sich damit schon ein bisschen beschäftigt, kann man mit dem ins Gespräch gehen und sagen, sind wir keine Experten, aber unsere Haltung dazu, wir haben das und so schon damit auseinandergesetzt, unsere Empfehlung wäre das, unsere grundsätzliche Haltung ist das, unser Gefühl ist das, vielleicht könnte man das mal ausprobieren, wir kennen den und den, lasst uns den nochmal an den Tisch dazu holen, um mal offen zu reden, ne? Und das gibt's halt in den unterschiedlichsten Bereichen und ich empfinde das tatsächlich für uns und unseren Beruf und für uns als Studio als absolut bereichernd, weil eigentlich jedes unserer Projekte verschieden ist. Obwohl wir im Kern vielleicht ähnliche Sachen machen, ja, wenn wir eine Identity entwickeln, aber die Inhalte sind anders und vielleicht ist deswegen, wie es aussieht, anders und vielleicht ist der Kanal, in dem wir das kommunizieren, anders und so. Und also, ja, ich glaube, es kann dazu führen, dass man sich selbst seinen Beruf einfach auch, mit dem man sehr viel Zeit in seinem Leben verbringt und ein Großteil seines Lebens, ja, und auch sehr, einen sehr langen Abschnitt in seinem Leben verbringt. Wir reden über Kreativität, ne, und wie drückt die sich aus? Also, ich finde es genauso legitim, dass jemand sagt, ich bin Illustrator und ich mache das so, oder wenn ein Fotograf sagt, ich habe meinen Stil und ich möchte das gerne so und so machen. Nur ist es eben so, dass gerade eben ja aktuell Themen aufploppen, die das alles etwas schwierig machen. Und die Frage ist, was ist der Zugang dazu? Sagt man, es ist aber was Originelles, was Echtes, was ein Mensch geschaffen hat, es ist was Kreatives dahinter, ja, im Vergleich zu was aus einem Algorithmus aufgrund von Wahrscheinlichkeit erstellt wird. Auch damit kann man kreativ umgehen, ne? Also, das will ich damit nur sagen. Aber wenn man muss sich halt ein Stück weit damit beschäftigen, um vielleicht zu wissen, wie kann ich damit ein bisschen anders umgehen? Und in unserer Arbeit geht's halt eigentlich, und das ist ja, aber das ist ja auch so ein bisschen skurril in dieser Tage. Eigentlich geht es darum, was Eigenständiges zu machen und ein bisschen aufzufallen und sich ein bisschen abzuheben oder anders zu sein als alle anderen, ja. Aber in den Kommunikationskanälen, die wir gerade alle befüllen, noch und nöcher, gibt der Algorithmus vor, wie die Sachen auszusehen haben. Und irgendwann gleichen sie sich dann doch. Und ja, was sind da dann die Kniffe? Wie kann man das irgendwie so für sich nutzen, dass es trotzdem funktioniert? Also ich finde, das sind einfach spannende Fragen und mit denen beschäftigen wir uns gerne.
Klasse. Ich denke, wir haben eine ganze Menge gelernt über freie Projekte und vielleicht ist auch der ein oder andere hat jetzt Lust bekommen, mal selber daran zu gehen. Hättest du einen Tipp oder vielleicht mehrere für andere Kreative, wenn sie jetzt daran denken, ich mache mal ein freies Projekt? Also was ist das Erfolgskonzept vielleicht für freie Projekte? Ist es wirklich, wie du schon sagtest vorhin, diese Budgetierung, dass ich sage, ich setze mir einen Preis, ich setze mir eine Zeit und ich setze mir auch vielleicht ein Ziel, was dabei rauskommen kann? Oder wie offen müsste ich mir selber sozusagen die Aufgabe an mich selbst stellen, um ein freies Projekt machen zu können?
Ich glaube, mit so Ratschlägen tue ich mich immer schwer, weil jeder, im Rheinland sagt man, jeder Jeck ist anders, ne? Und jeder tickt ein Stück weit anders. Bei uns war es immer so, dass wir tatsächlich, wenn wir da reingestartet sind, in irgendeiner Form schon immer ein Ziel hatten. Also, und die Frage ist ja, wann ist ein freies Projekt erfolgreich und was bewertet man als Erfolg? Ist es, möchte man, dass sich das unheimlich verbreitet? Darin sind wir, das hat ein paar Mal bei kleinen Sachen geklappt, aber ne, das ist nicht das Hauptziel für uns. Für uns ist es eher was anderes. Uns geht es da eher um praktischere Sachen oder um unsere Arten von Kreativität, uns selbst wieder ein bisschen anders zu fordern vielleicht und den Kopf ein bisschen anders funktionieren zu lassen als Ausgleich zu so sehr strukturierten Sachen, in die man reinarbeitet. Einfach auch, um an der Stelle noch mal kurz nach links rausgehen zu können, ne, und das anders betrachten zu können. Und also ich glaube, eine sinnvolle Frage ist, wo möchte ich damit hin? Eine andere sinnvolle Frage könnte sein, was wollte ich denn immer schon mal machen? Oder was interessiert mich gerade aktuell? Ne? Und von da aus, glaube ich, ist man eigentlich immer ganz gut beraten, den nächsten Schritt zu gehen und mal zu gucken, wo man dann landet. Und ja.
Ja, prima. Dankeschön. Dankeschön dafür. Klasse. Ja, ich würde sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zusammen diesen Podcast aufzuzeichnen, über deine Projekte, über eure Projekte zu sprechen, über Industrial, über Double Pages und über diverse andere Dinge. Auf euren Websites, auf den Shownotes kann man euch folgen. Gibt es sonst noch einen Tipp, den du hast, wo man dir persönlich folgen kann, wo du unterwegs bist, auf welcher Plattform?
Eigentlich tatsächlich nicht. Also wir sind natürlich mit dem Studio auf Instagram. Man hat natürlich diverse, also die Double Pages, dadurch, dass wir gerade die Ausstellung hatten, die da tut sich bald wieder was. Die lag jetzt gerade so ein bisschen auf Eis. Nee, und ansonsten kann man uns am liebsten immer mit dem Studio anhauen. Also das ist so eigentlich unser Hauptkanal, Kanal wearopenstudio.de auf Instagram. Das ist das, wo sich bei uns vieles abspielt. Und ansonsten, wer in Düsseldorf ist, Open Studio ist in den meisten Fällen wirklich sehr ernst gemeint, es sei denn, wir haben gerade richtig viel zu tun. Aber wer in Düsseldorf ist, kann vorher am besten mal eine Mail schreiben und dann sind viele Leute gerne auf dem Kaffee willkommen.
Super. Prima. Ja, dann viele zukünftige Zuhörerinnen und Zuhörer für euer Album. Viel Erfolg, hoffentlich vielleicht sogar eine zweite Version, wer weiß. Und viele neue Projekte, auf die wir uns hoffentlich bald freuen dürfen.
Ganz herzlichen Dank. Danke gleichfalls.
Prima. Du kannst diesen Podcast unterstützen. Gehe dazu auf steadyhq.com, suche nach Designerklärer und du kannst ein Abo abschließen. Damit bekommst du jede Folge als Vorab-Newsletter zugesandt. Des Weiteren gibt es Tipps rund um Gestaltung und Kreation. Folge uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn und kommentiere mit uns die Folgen oder schlage neue Gesprächspartnerinnen und Partner vor. Ich freue mich auf deine Meinung.